wunderschönen guten Morgen aus Kopenhagen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Episode unserer Neuro-News-Updates vom ECTRIMS-Kongress aus der bekannten Podcast-Reihe Nervennahrung von Roche. Mein Name ist Sven Meuth und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen werden wir in den nächsten Tagen eben ein News-Update zum Kongress geben. Für die heutige Folge begrüße ich Herrn Frank Leipold. Herr Leipold ist Leiter der Neuroimmunologie in Kiel. Und das Besondere an Herrn Leipold ist, dass er nicht nur einen Facharzt für Neurologie hat, sondern auch einen Facharzt für Laboratoriumsmedizin. Und wen wundert's, dass wir heute deswegen auch über einige Labortests sprechen werden. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, mit dir heute gemeinsam über den Pre-Day, können wir mal überlegen, was das genau ist, vom ECTRIMS zu diskutieren. Du hattest auch die Möglichkeit, einige Sessions zu besuchen. Und ich habe mir gedacht, so ein bisschen ist ja auch dein Lieblingsthema, so antikörpervermittelte Erkrankungen. Da gab es ja einiges an diesem Pre-Day. Was hat für dich rausgestochen? Was hat dich besonders abgeholt?
Also ich bin auch auf den Pre-Day gestoßen und dachte, mir war gar nicht so richtig klar, dass es das gibt. Ich hörte, dass es das erste Mal war und dann dachte ich, okay, ist nicht schlimm, wenn ich es nicht mitbekommen hatte. Es war toll. Die ganze Community, sage ich jetzt mal, der antikörpervermittelten Erkrankungen hat sich auch eingefunden, hat stell dich eingegeben und es war wirklich ein fantastischer Tag, ja, mit dem großen Spektrum an Dingen. Ich muss sagen, wie immer, das Zusammenwachsen der Disziplinen, die Interaktion zwischen MOGAD, Aquaporin 4, Autoimmunenzephalitis, fantastisch bereichernd, interaktiv und es war wirklich ein wunderschöner Tag. Ich hoffe, es passiert wieder.
Ja, ich meine, viele von uns, muss man ja ehrlich sagen, bestimmen die Antikörper. Wenn sie da sind, ist schön. Wenn sie nicht da sind, ist nicht schön. Und es gab ja einen Vortrag, wo jemand wirklich dafür geworben hat, auch zu verstehen, dafür geworben hat, verstehen zu wollen, wie diese Antikörpertests funktionieren. Jetzt bist du ja vom Herzen auch viel im Labor. Du würdest es wahrscheinlich unterstreichen, dass man besser wissen sollte, wie man diese Bestimmungen macht, oder?
Ja, absolut. Paddy Waters, also eine der Größen, muss man sagen, der Antikörperdiagnostik Oxford, hatte sehr dafür geworben. Ne? Er sagte, eigentlich müssten die Leute, die durchs Mikroskop schauen, die Patienten sehen. Das sprach mir natürlich ein bisschen aus der Seele. Ich denke, man muss es nicht in diese Extreme betreiben, aber man muss halt verstehen, was die andere Seite macht. Beide, also die Leute, die im Mikroskop schauen und die anderen. Und es ging eigentlich um die Dinge, die wir in der Med School, also in der Uni gelernt haben. Ja? Pre-Test-Wahrscheinlichkeit, Vor-Test-Wahrscheinlichkeit, Sensitivität, Spezifität. Und seien wir ehrlich, so richtig präsent haben wir das alle oft nicht, wenn wir die Testung dann machen. Also ist ein positiver Test, falsch, negativ, positiv. Und da hat er wirklich eine Lanze nochmal dafür gebrochen, A, die richtigen Patienten zu testen, B, zu wissen, wann ein Test auch von der Spezifität einfach nicht in der Lage sein kann in dem Moment, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen echten positiven, also eine hohe positiv-positive Wertigkeit zu haben. Und das ist natürlich gerade bei Testungen auch mit MOG, MOGAD, Rate von niedrig-titrigen Serumbefunden, auch bei MS, kennt ja jeder, aber das hat er in einer 20-30 Minuten Vortrag wirklich nochmal schön aufgearbeitet.
Ja, ich glaube, was so einen Aha-Effekt gebracht hat, der hat ja über Aquaporin 4 Antikörper bei einer Kohorte von 60 Patienten mit einer NMOSD gegenüber 80 Kontrollen gesprochen und hat dann mal gezeigt, je nachdem, welcher Test angewendet wird, wie viele positiv sind und wie viele nicht. Das ist ja schon so ein bisschen, sagen wir mal, erschreckend, wenn ich nicht weiß, was für ein Test benutzt wird, soll ich dann das negative Ergebnis eben, wie kann ich es interpretieren? Ja, also es war für mich da nochmal der Datensatz zu dem, was du gerade sagtest. Wir müssen wahrscheinlich wissen, was wir überhaupt detektieren können mit dem einen oder anderen Test.
Ja, also die Leute, die Tests durchführen, aber wahrscheinlich auch die, die sie anfordern in Kooperation, müssen in die Beipackzettel schauen. Das sagte er, ne? Da, wo es kommerzielle Testungen sind, welche Kohorten wurden verwendet? Was sind die Performance-Daten dieser Teste? Und andersrum, bei spezialisieren Wissenschaftslaboransätzen muss man halt auch einfach beweisen, dass die Dinge, die man macht, wirklich gut sind. Er hat, glaube ich, auch eine Lanze dafür gebrochen. Wir dürfen nicht nur gesunde Kontrollen nehmen, sondern wir müssen auch kranke Kontrollen nehmen. Absolut. Für Testsysteme. Also wenn wir in Gesunden schauen, ist die Chance sehr gut, dass wir eine sehr hohe Spezifität haben. MOG ist ein gutes Beispiel wieder. Wenn wir aber eine MS-Kohorte als Kontrolle nehmen, und wir wissen ja schon, dass da ein paar Niedrigtitrige dabei sein werden, natürlich sinkt dann die Spezifität. Und das sind Dinge, die man geht so, wenn man Sachen in ein Labor schickt, geht man davon aus, dass das, was man zurückbekommt, stimmt, ne? Und interpretiert das dann mit gleichgesetzt mit Erkrankung. Und da sagte er, stopp, kleinen Schritt zurück, diese Assoziation nochmal hinterfragen und überlegen, okay, haut das hin.
Ja, absolut. Jetzt gab es auch eine Session über die antikörpernegative Enzephalitis. Jetzt haben wir quasi gesagt, wir können den Antikörper nur begrenzt weit trauen. Trotzdem sind wir immer froh, wenn wir einen haben, weil wir dann so ein bisschen klarer wissen, was vor, oder glauben zumindest klarer zu wissen, was vor uns sitzt, steht oder liegt. Aber wir haben ja das große Problem der Antikörpernegativen. Da ist auch ein Update zugegeben worden. Kannst du da vielleicht nochmal deinen Input
geben? Ja, gerne. Martin Titular aus Rotterdam, Erasmus Rotterdam, hat einen Vortrag auch gehalten, hat zum Beispiel versucht, die Kriterien, die 2016 bei Autoimmunenzephalitis als Konsensuskriterien publiziert wurden.
Das war dieses Krauss et al.
Das Krauss et al. Paper, genau. Hat nochmal die Kategorie definitive Autoimmunenzephalitis sich anzuschauen. Und jetzt kann man auch noch auch da wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, wir sehen so eine Explosion an seronegativen autoimmunen Enzephalitiden im klinischen Alltag, aber auch in Publikationen, in Case Reports. Wenn man das genau hinterfragt, dann stellt man relativ schnell fest, dass das wahrscheinlich in vielen Fällen auch Mimics sind. Ja, und eben nicht das, was wir und die Kriterien im engeren Sinne unter seronegativer autoimmuner Enzephalitis verstehen. Das heißt nicht zwingend, dass die nicht auch autoimmun sein können. Ja, von Sarkoidosen bis anderen entzündlichen Differentialdiagnosen, die wir halt haben bei diesen Erkrankungen. Aber ich glaube, es ist wichtig, das zu unterscheiden. Und ich glaube, es ist wichtig, die Kategorie klar zu bekommen. Also eine definitive, mit allen Mitteln getestete, seronegative autoimmune Enzephalitis ist was Seltenes. Das ist auch bezogen auf die häufigen Autoantikörpervarianten, NMDA etc., auch eine seltene Untergruppe. Und das hat Martin, glaube ich, nochmal ganz schön gezeigt. Aber auch so ein bisschen die Red Flags nochmal dargestellt. Also wann denkt man auch an andere Dinge? Schöne Arbeit auch aus German Neurology, auch von anderen, auch von Martin Titular, zum Beispiel bitemporomesiale Hyperintensitäten. Klassisch limbische Enzephalitis. Ja. Achtung, extratemporale Manifestationen, Kontrastmittelanreicherung, Diffusionswichtungsstörung. Alles Dinge, die dagegen sprechen, dass das autoimmun ist. Das heißt, wenn man das sieht, kurz zurücktreten, infektiöse Ursachen, neoplastische, gliomatöse Ursachen erwägen und nicht automatisch sagen, vielleicht auch, weil der Radiologe einem das vorschlägt, limbische Enzephalitis.
Du hattest ja in dem Kontext selbst auch einen Beitrag. Was war dir nochmal wichtig zu highlighten?
Ich habe eine Reise gemacht von durch die Pathomechanisten der autoimmunen Enzephalitis von hinten nach vorne. Wir haben angefangen mit den Antikörpereffekten und haben uns vorgearbeitet zu den Triggerfaktoren. Und es gibt einfach beeindruckende Entwicklungen in den letzten 1-2 Jahren, die nochmal direkt mithilfe zum Beispiel von Kryo-EM zeigen, wo genau die Autoantikörper molekular an das Antigen binden, wie diese Antikörper genau kreuz vernetzen, wie sie schaffen, die Synapse zu stören, indem sie die Zielrezeptoren aus der Synapse rausdrängen. Wir haben immunologisch ganz viel Fortschritte gemacht, ja, auch ja mit Involvierung von Nico Melzer und anderen, wo wir uns Liquor B- und T-Zell-Repertoires angeschaut haben mit Einzelzellsequenzierung und einfach diese Signatur der hochspezifisch Autoantikörper produzierenden Plasmazellen im Liquor gesehen haben. Eine andere Arbeit von der Oxford-Gruppe, die das auch reproduziert hat. Und einen Schritt zurück noch, das ist jetzt ein Wechsel der Antikörperkategorie bei Aquaporin 4, zusammen mit Alexander Scheffold, eine Arbeit, bei der wir sehen, dass eine der Chronizitätsfaktoren eine bestimmte Sorte von, wir würden sagen, exhausted, also erschöpften, aber reaktivierbaren T-Zellen gegen Aquaporin 4 sind, die unter bestimmten Umständen, Infektionen etc. reaktivieren können und dann wieder B-Zellen stimulieren. Das heißt, wir haben in dieser Reise durch die Pathomechanismen sehen wir, dass wir in so einem Jigsaw-Puzzle die einzelnen Puzzleteile besser zusammenpassen mittlerweile, bis hin dann zu den Triggerfaktoren, HLA und extra HLA-assoziierte Genotypen werden identifiziert. Das finde ich und ich glaube auch so ein paar andere Leute im Auditorium faszinierend, dass wir mittlerweile innerhalb von 10, 15 Jahren diese pathomechanistische Kette relativ gut verstehen.
Ja, und ich finde, das ist ja auch immer die Grundlage, dann zu sagen, da macht eine Therapie in die Richtung Sinn. Erst einmal sozusagen diese Pathophysiologie dahinter zu verstehen. Ja, ich finde, das gesamte Feld der Enzephalitiden, das ist sehr, sehr gut am Vormarsch, muss man sagen. Und ich glaube, da sind viele Leute früher übersehen worden, die wir jetzt, sagen wir mal, heute besser verstehen und auch besser behandeln können. Ich würde trotzdem gerne noch ein paar andere Themen besprechen. Ich fand es zum Beispiel total spannend zu sehen, jetzt kognitive Konsequenzen, je nachdem, wie man die Kinder mit einer MS behandelt. Ich durfte in Münster sozusagen auch in der neuroimmunologischen Ambulanz Kinder immer wieder mitsehen und man war ja immer ja erschrocken, wie teilweise die Bilder aussahen. Große Läsionen, viele Kontrastmittel aufnehmende Läsionen und die sind dann klassischerweise mit einem Interferon oder Glatiramer-Acetat behandelt worden und waren total gut. Also da hätte man jedes Mal vom Bild her gesehen, bei einem Erwachsenen gesagt, das muss eine hochwirksame Therapie sein, gar keine Frage. Die Pädiater waren immer eher zurückhaltend und haben gesagt, nein, eigentlich, wir versuchen es erstmal mit einem Interferon und ich war mehrfach also überrascht, wie gut das funktioniert hat. Also sensible Symptome, motorische Einschränkungen haben sich total gut zurückentwickelt. Jetzt kommt man aber sozusagen auf die Idee, wenn man diese Kinder dann im jungen Erwachsenenalter neurokognitiv untersucht, haben die doch relevante Einschränkungen. Und das hat eben dazu geführt, dass in einigen Zentren, trotz vielleicht gar nicht vorhandenem Zulassungsstatus, auch Natalizumab oder auch B-Zell-Depletion schon früh in den Kindern versucht wurden. Und da ist jetzt eine Studie vorgestellt worden mit 72 Kindern mit pädiatrischer MS. Und die haben alle die Diagnose und die Therapie so zwischen dem 10. und 16. Lebensjahr bekommen. Und man hat dann 2 Jahre später mal geguckt, wie viele neurokognitive Einschränkungen haben die. Und lange Rede, kurzer Sinn, die hochwirksamen Therapien haben eben diese kognitiven Einschränkungen verhindert. Jetzt muss man sagen, wir wissen noch lange nicht, was jetzt mit den Kindern ist, wenn die mal 30, 40 oder in so einem biblischen Alter wie wir beide irgendwann ankommen, ob die dann noch stärkere neurokognitive Einschränkungen haben, als es offensichtlich auch beim Gesunden schon ist. Das bezieht sich jetzt natürlich nur auf mich. Es ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung und im Prinzip der x-te Beleg dafür, dass eine hochwirksame Therapie, wenn es notwendig ist, von Anfang an wahrscheinlich sinnvoll ist.
Schöne Bemerkung auch am Ende nach dem Talk von Brenda Benwell, die sagte, also sie hat früher in ihrer Ambulanz, dann hörte sie doch immer wieder Klagen auch über Alltagsdinge. Und in Phasen von B-Zell-depletierten Kindern kommen die rein und sagen, was habe ich nochmal für eine Erkrankung? Oder so ähnlich hat sie das gesagt. Ich merke davon gar nichts. Also fand ich einfach sehr, ist mir ins Gedächtnis gegangen.
Absolut, absolut. Es gab aus meiner Sicht auch eine spannende Session zu den Immun-Checkpoint-Inhibitoren, die wir ja jetzt in unseren Erkrankungen nicht einsetzen. Oder vielleicht hin und wieder mal, wenn es sich um eine PML dreht. Aber wo wir trotzdem mehr und mehr mit in Kontakt kommen, weil sie natürlich einen Riesenunterschied bei Tumortherapien machen. Hast du schon irgendwelche Erfahrungen oder so damit gemacht?
Ich glaube, wir sehen die alle nicht häufig. Ja, 1% maximal neurologische Komplikationen nach Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Aber das ist ja auch das Problem. Dadurch, dass wir die nicht häufig sehen, haben wir alle die gleichen Fragen. Also was machen wir denn therapeutisch? Und wenn das ausgeheilt ist, die neurologische Komplikationen, machen wir eine Reexposition mit Immuncheckpoint-Inhibitoren. Müssten sie eigentlich wieder bekommen wegen ihrer Tumoren. Aber die Sorge ist groß, dass sie dann wieder die Komplikation bekommen. Und gleichzeitig haben wir Prädiktoren. Und das hat der Jérôme Honorat aus Lyon, einer der ganz großen Leute, die paraneoplastische Erkrankungen beforschen, zusammen mit Bastien Joubert, mal vorgestellt, deren Erfahrung aus Lyon und um es in einer wirklich großen Kohorte, um es zusammenzufassen, wir wissen sicherlich noch nicht alles, aber erstens zentralnervöse neurologische Komplikationen liegen bei so 0,5%. Zweitens, die Mehrheit sind seronegativ. Wir finden da eben keine Antikörper, was auch immer. Drittens, die peripheren Komplikationen sind in der Tat etwas häufiger als die zentralen. Das sind Mischbilder, Myasthenie, Myositiden, Neuritiden. Und als letztes eine individuelle Entscheidung über also Cortisonbehandlung macht Sinn und hilft oft. Und eine individuelle Entscheidung über eine Reexposition mit Immuncheckpoint-Inhibitoren ist sinnvoll. Man kann die Leute durchaus erneut behandeln mit Immuncheckpoint-Inhibitoren und sie müssen nicht unbedingt die gleiche Komplikation wiederbekommen. Also ganz pragmatische Tipps, obwohl wir viele Dinge noch nicht genau wissen.
Was mich gewundert hat, ist, ich hätte jetzt angenommen, dass die Checkpoint-Inhibitoren als Gruppe sozusagen immer dieselben Nebenwirkungen machen. Aber da hat er ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass es eben durchaus abhängig vom verwendeten Molekül ist, was man erwarten muss. Und dass man dann vielleicht, na klar, ist ja auch eine unterliegende Tumorvariante dann, vielleicht unterschiedliches Alter. Und du hattest darauf hingewiesen, dass die neurologischen Symptome eben auch sehr unterschiedlich sein können. Aber das macht es noch einmal, finde ich, komplex. Ja. Und man muss ja immer dann auch differenzialdiagnostisch überlegen, ist es jetzt von der Tumorerkrankung per se, also ist es ein paraneoplastisches Syndrom auf Grundlage des Tumors, sind es Metastasen, die das Problem auslösen, oder ist es eben wirklich dann eine Nebenwirkung von dem Checkpoint-Inhibitor? Also das ist komplex und wahrscheinlich wie oft im Leben, es ist ein Segen, dass es die Checkpoint-Inhibitoren gibt, ja für viele Tumorentitäten, aber es kommt eben in einem Prozentsatz von Patienten, du hattest den erwähnt, ist ja ein geringer, Gott sei Dank, nicht ganz so gering, wenn man Immunität über mehrere Organe betrachtet, absolut, aber wenn es um die Neurologie geht, hattest du es ja angedeutet, eben im niedrigen Prozentbereich. Aber trotzdem ein Thema, wo wir, glaube ich, als Community mehr und mehr mit zu tun haben werden.
Ja. Und mechanistisch gedacht, ganz spannend, du sagtest, ist es paraneoplastisch oder ist es Checkpoint-Inhibitor? Jetzt kann man sich fragen, ist es fast das Gleiche? Ne? Also die Tumorimmunität, die wir idiopathisch sehen und das, was wir paraneoplastisch nennen, die ja quasi nur exerzibiert wird durch den Immun-Checkpoint-Inhibitor, ist irgendwie zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir haben jetzt auch mal eine Weile gedacht, könnte sein, dass der Nachweis von paraneoplastischen Antikörpern ein Risikofaktor für das Auftreten von Immun-Checkpoint-Inhibitor-assoziierten Komplikationen ist. Da findet noch Forschung dran statt, aber wahrscheinlich ist es das noch nicht mal. Also wir sehen da auch eine Diskrepanz. Antikörper ist nicht gleich T-Zelle und das sind eben T-Zell-wirksame Therapien. Mechanistisch lernen wir, glaube ich, ganz viel von diesen Komplikationen der Checkpoint-Inhibitoren noch.
Absolut. Lass uns doch vielleicht noch ein Thema ansprechen. Neue Trial-Designs. Das fand ich auch extrem spannend, weil man sich ja schon die Frage stellen muss, das, was wir bei großen Entitäten an Studienkohorten, an Gruppengrößen erreichen können, das ist ja völlig unrealistisch für seltene Erkrankungen. Und trotzdem müssen wir irgendwie mit den Erkrankungen umgehen und es muss händelbar bleiben, eine klinische Studie zu machen und auch ja letztlich zu einer Aussagekraft führen. Und ich fand diese Idee, so ein Basket-Design wurde das genannt, dass man zum Beispiel mehrere seltene Erkrankungen, von denen man, ich sage jetzt mal, eine ähnliche Pathophysiologie vermutet, vielleicht verschiedene entzündliche Erkrankungen beispielsweise, dann in einen Korb packt und mit demselben Therapieprinzip behandelt und dann das Readout sozusagen nicht ist, wie sich die Gesamtgruppe verhält, sondern welche Krankheit innerhalb dieses Korbes, des Körbchens, respondiert eben besser und welche respondiert schlechter. Das fand ich, ja, hat ein gewisses Umdenken sozusagen. Und ich bin echt gespannt, ob man in die Richtung gehen kann. Es gab aber auch zu Plattform-Trials neue Aspekte. Da wolltest du, glaube ich, nochmal zu kommentieren.
Ja, also ich glaube, der riesige Need in dem Bereich der seltenen Erkrankungen, die das ja alle sind, bessere Ansätze zu haben und nicht auf die schlecht rekrutierende RCT zu warten und dann die nächste Frage zu stellen. Ich glaube, wenn wir das machen, dann reden wir in 40 Jahren noch darüber, was die richtige Therapie ist. Neben den Basket-Trials und ganz intelligente Designs kann man natürlich auch nochmal überlegen, ob man nicht Plattform-Trials macht. Das bedeutet, man nimmt einfach eine standardisierte Plattform-Readout über alle Patientengruppen hinweg und definiert dann Armen dazu, die man theoretisch auch später dazu nehmen kann. Hat zum Beispiel einen dauerlaufenden Arm einer Best Clinical Treatment Strategie, hat einen zweiten Arm, mit dem man Medikament A testet und wenn im Verlauf dann sich zeigt, dass Medikament B vielleicht auch eine gute Option ist, dann wird das quasi noch mit dran geflanscht und nutzt diese Interaktion, dieser Flexibilität, die man dadurch hat. Ich glaube, der übergreifende Ton auch der Session, auch zu den Herausforderungen in der Pädiatrie war, wir müssen wahrscheinlich mit den regulatorischen Behörden irgendwie ins Gespräch kommen und überlegen, was die Möglichkeiten sind, auch auf der regulatorischen Ebene zu überlegen, was kann zur Zulassung führen. Weil ich glaube, solange die einzige akzeptierte Möglichkeit einer Zulassung eine RCT im klassischen Art und Weise ist, werden wir auch mit Basket-Trials, Plattform-Trials noch nicht weiterkommen. Also ich glaube, wir müssen früh global mit regulatorischen Behörden bei seltenen Erkrankungen noch mehr aus der Community ins Gespräch kommen. Das wurde auch in dem in der Diskussionsrunde am Ende, glaube ich, als Quintessenz ein bisschen zusammengefasst.
Ich finde, das bringt dann nochmal zurück oder führt uns zurück zu den Kinderstudien. Ja? Wenn man überlegt, dass man für die Rekrutierung von Fingolimod gegen Interferone für 200 knapp 200 Patientinnen und Patienten über 3 Jahre gebraucht hat, Teriflunomid gegen Placebo, genau dasselbe, dann würden wir so langsam nur vorankommen, dass wir eigentlich diesem aus meiner Sicht fast exponentiellen Zuwachs an Wissen zum Thema Pathophysiologie und so mit den Trials immer so weit hinterher hinken, dass es eigentlich nicht mehr rechtfertigbar ist. Ich meine, es wird jetzt auch die Mahner geben, die sagen, ja, aber seid vorsichtig, wenn ihr Studien schneller und weniger über regulatorische Behörden oder fordert, dass die Standards runtergehen, dann gibt es vielleicht da wieder unerwartete Nebenwirkungen und so weiter, die wir glücklicherweise jetzt zuletzt nur noch überschaubar oft hatten. Aber ich glaube, man muss schon einen Zwischenweg finden, sonst wird man den Patientinnen und Patienten nicht gerecht.
Ich glaube, absolut. Ich stimme dir 100% zu. Ich glaube, bei Safety dürfen wir keine Abstriche machen. Ja. Aber vielleicht müssen wir überlegen, ob Efficacy noch mehr in Richtung Real-World-Evidence noch gehen kann. Für seltene Erkrankungen. Ich rede nicht über Häufiges. Und das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Oder noch frühere Surrogatparameterstudien, ne? Wenn wir uns pathomechanistische Outcomes auch noch anschauen. Und es ist nicht immer nur, aus meinem Bereich, autoimmune Enzephalitiden. Die regulatorischen Behörden fordern MRS-Outcomes. Das ist ein extrem insensitiver Parameter bei autoimmuner Enzephalitis. Um diesen klinischen Parameter als Endpunkt zu erreichen, braucht man riesige Fallzahlen.
Ja.
Um mechanistische Endpunkte zu erreichen, sind die deutlich kleiner. Aber würde nie zur Zulassung führen im Moment. Also ich glaube, das ist ein dickes Brett.
Ja, absolut.
Aber ich denke, es muss angefangen werden zu bohren.
Gut. Das hat echt Spaß gemacht, der Austausch. Ich denke, wir haben ja beide heute unseren besten Anzug ausgepackt, weil wir jetzt die Chance haben, Margrethe die Zweite zu sehen, ehemalige Königin bis Anfang des Jahres. Ich gehe fest davon aus, dass du auch schon ganz aufgeregt bist.
Ich bin sehr aufgeregt. Ich kann kaum noch sitzen bleiben. Ja.
Gut, dann tun wir das. Das war also unsere erste Episode der täglichen Updates vom ECTRIMS-Kongress in Kopenhagen. Wir hoffen sehr, dass Ihnen euch die Folge gefallen hat. Sie finden die Podcast-Episoden auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. Oder man kann auch einfach nach Nervennahrung Podcast googeln. Wir melden uns dann mit den weiteren Updates und Highlights in neuer Besetzung. Dann werden die Kollegen Kerstin Hellwig und Matthias Buttmann übernehmen und ihre Kongress-Highlights vorstellen. Bis dahin möchte ich noch einmal meinem Kollegen Frank Leipold für die heutige Folge danken. Und wir sagen Tschüss und bis dahin.